Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Der 23. September 1980 wird viele Menschen nie loslassen. Es ist der Tag, an dem das Attentat auf dem Oktoberfest in München verübt wurde. 13 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Diese Tat gilt als der größte rechtsextreme Anschlag in der Bundesrepublik. Damals wurde ein Gundolf Köhler als mutmaßlicher Täter ermittelt. Er kam bei dem Attentat selbst auch ums Leben. Zuvor, das wurde ermittelt, war er zeitweise Anhänger der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen. Und es bestand die Vermutung, es könnte Mittäter aus der rechten Szene möglicherweise auch aus dieser Gruppe gegeben haben. Aber 2 Jahre später wurden die Akten geschlossen, mit dem Ergebnis, Köhler habe den Anschlag allein geplant und auch allein verübt. Das hat allerdings vielen keine Ruhe gelassen. Und tatsächlich, 2014 wurden die Ermittlungen erneut aufgenommen. Und jetzt, 5 Jahre später, sollen sie erneut wieder eingestellt werden. Mein Kollege Michael Watzke in München hat sich damit beschäftigt. Aber um uns alle auf denselben Stand zu bringen, gehen wir nochmal zurück in die 80er Jahre. Herr Watzke, wie war das damals mit den Mutmaßungen und Ermittlungen?
Also sicherlich anders, als heute Ermittlungen verlaufen würden. Ungeordneter, planloser. Das lag einerseits am Schrecken und am Chaos des Tatortes, den man in dieser Originalreportage von damals, von 1980, nur erahnen kann.
Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich. Haben Sie das Unglück mitbekommen?
Ja, aus direkter Nähe. Ich nehme an, dass eine Bombe war, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion, Sie sehen, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Ein Attentat an einem Volksfest mit Millionen Menschen. Direkt nach dem Anschlag begann das Bayerische Landeskriminalamt mit der Spurensicherung. Eine Sonderkommission Theresienwiese mit 50 Beamten hat dann sehr schnell den Personalausweis von Gundolf Köhler gefunden, dem Hauptverdächtigen. Aber viele Beweismittel landeten damals im Müll. Viele Zeugen wurden nach Hause geschickt. Und schon einen Tag nach dem Attentat asphaltierten Bauarbeiter auf Anweisung der Stadt München den Bombenkrater zu. Denn das Oktoberfest sollte ja weitergehen. Es gab keine Unterbrechung der Wiesen. Sowas wäre heute sicherlich nicht mehr denkbar.
Ja, es hat also Pannen gegeben, wie Sie gerade geschildert haben, Fehler. Kann man sagen, woran das lag?
Also eine Rolle hat sicherlich gespielt, dass sich das Attentat wenige Tage vor der Bundestagswahl 1980 ereignete, mitten in einem extrem hitzigen Wahlkampf zwischen Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. Der CSU-Chef fürchtete, dass der Anschlag eines rechtsextremen Täters ihn im Wahlkampf schaden könnte, vor allem, weil es ja Verbindungen des Täters Gundolf Köhler zur Wehrsportgruppe Hoffmann gab. Und diese Wehrsportgruppe in Bayern hatte Strauß vor dem Attentat mal als einen Haufen von Spinnern dargestellt, von denen keine große Gefahr für die Öffentlichkeit ausging. Eine Fehleinschätzung, von der Strauß ablenken wollte, beispielsweise indem er damals den Innenminister Gerhard Baum von der FDP schuldhaftes Verhalten vorwarf, also indirekt eine Mitschuld an dem Attentat.
Schuldhaftes Verhalten einmal, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten- und Sicherheitsdienste so demoralisiert, so geschwächt und so entmutigt hat, dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit im Stadium vor der Begehung von Anschlägen wirkungslos geworden ist.
Allerdings muss man sagen, dass der damalige Wahlkampf ja schon wenige Tage nach dem Attentat endete mit einer Wahlniederlage von Strauß und die Ermittlungen fingen da erst an. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits die Bundesanwaltschaft übernommen und sie veröffentlichte ihren Abschlussbericht am 23. November 1982, also mehr als 2 Jahre später. Die Ermittlungspannen lassen sich also kaum oder jedenfalls nicht nur mit dem Zeitpunkt der Bundestagswahl erklären.
Aber Herr Watzke, was die Wehrsportgruppe zum Beispiel angeht, da hört es sich so an, als wäre man damals auf dem rechten Auge relativ blind gewesen.
Ja, das glaube ich auch. Das war natürlich eine andere Zeit. Es war die Zeit der RAF, die in den späten 70ern und den 80er Jahren viele Anschläge verübte. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind viele Sicherheitsbehörden, viele Ermittlungsbehörden vielleicht bis Anfang der 2010er Jahre auf dem rechten Auge blind gewesen. Und vielleicht hat uns erst der NSU-Schock, den wir alle erlebt haben vor 8, 9 Jahren, dazu gebracht, auch auf dem rechten Auge bei Terrortaten genauer hinzuschauen. Damals hat man das nicht getan und manche Ermittlungspannen lassen sich vielleicht damit auch erklären.
Es haben ja auch viele Menschen einfach keine Ruhe gegeben, was diese Ermittlungen angeht. Deswegen sind sie ja 2014 dann auch nochmal erneut eröffnet worden. Was hat man sich 2014 erhofft?
Klarheit und dieses bohrende Gefühl, dass da was nicht stimmt, dass man das vielleicht abschalten kann, dass man eine Antwort auf die Frage findet, war Gundolf Köhler wirklich der einzige Täter oder steckten Komplizen dahinter? Es gab so viele Anzeichen dafür, dass da noch andere im Spiel gewesen sein mussten. Waren am Ende gar Geheimdienste oder staatliche Stellen involviert? Die Bundesanwaltschaft hat wirklich viel unternommen. Das, finde ich, kann man als Beobachter der Ermittlungsarbeiten ab 2014 wirklich sagen. Sie hat in vier Bereichen mit viel, viel Beamten und Mitarbeitern versucht, Antworten zu finden. Die Bereiche waren, sie haben ein 3D-Computermodell mit großem Aufwand gebaut, das den Tatort vor und nach dem Attentat zeigte im Computer, damit man also wirklich sämtliche Verbindungen auch herausfinden konnte. Es gab Zeugenaufrufe und die Auswertung dieser neuen Zeugen auch von Asservaten. Aber da war natürlich zum Beispiel ärgerlich, dass es bestimmte Asservate nicht mehr gab, dass Zigarettenstummel aus dem Auto von Gundolf Köhler vernichtet worden waren, noch Ende der 90er Jahre, als man da eigentlich schon DNS-Spuren hätte finden können. Oder dass eine abgetrennte Hand plötzlich nicht mehr auffindbar war. Wir haben im Deutschlandfunk, auch im DLF-Magazin darüber berichtet. Das waren wirklich Dinge, die sind schwer zu erklären. Es gab außerdem eine große Durchsuchung von Akten und Archiven, sowohl deutscher Stellen, zum Beispiel des Bundesnachrichtendienstes, der nach anfänglichem Zögern sein Archiv geöffnet hat, aber auch Stasi-Akten, weil man dachte, vielleicht weiß die Stasi in diesem Fall mehr als die deutschen Behörden. Man hat einen Profiler angesetzt, man hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Man hat überlegt, ob dieser Anschlag vielleicht gar nicht auf dem Oktoberfest stattfinden sollte, sondern einem jüdischen Münchner galt, der in der Nähe wohnte, oder ob es italienische Hintermänner gab, oder eben ob Karl-Heinz Hoffmann, der Gründer der Wehrsportgruppe Hoffmann, verwickelt war. Den hat man auch befragt, denn der lebt ja noch. Man hat auch andere noch lebende mögliche Komplizen befragt. Aber solange die nichts sagen, haben mir Ermittler deutlich gemacht, können wir nicht mehr rausfinden. Und das ist das große Problem.
Das heißt, jetzt hat man Klarheit darüber, dass vieles im Unklaren bleibt.
Ja, und das ist leider keine schöne Situation. Das ist gerade für viele Hinterbliebene sicherlich bitter, denn die hatten sich erhofft, dass sie jetzt mehr Klarheit erhalten. Aber wahrscheinlich ist es einfach zu spät gewesen. Man hätte diesen Entschluss, wirklich nachzuschauen, früher treffen müssen.
Bevor die Asservate zum Beispiel auch vernichtet worden sind. Ne?
Ja, absolut.
Haben die Ermittlungen vielleicht in anderer Hinsicht etwas gebracht? Oder war wirklich alles jetzt, was nach 2014 gelaufen ist, völlig umsonst?
Also, dass es diese Ermittlungen gab, hatte aus meiner Sicht zwei Gründe. Einmal, dass es viele Menschen gab, Journalisten, aber auch Hinterbliebene und deren Anwälte, die das unbedingt wollten und die da nicht locker gelassen haben. Aber auch, dass die Bundesanwaltschaft um ihren Ruf gefürchtet hat, gerade im Zuge der NSU-Ermittlungen. Und dass sie gesagt hat, wir wollen zeigen, dass wir alles tun. Das hat sie jetzt, finde ich, glaubhaft gezeigt, dass sie, wenn auch zu spät, fast 40 Jahre später aufklären wollte. Und für die Opfer und deren Angehörige mag es ein Trost sein, dass der Staat zumindest spät alles versucht hat. Aber für manche Hinterbliebene ist es sicher auch bitter, jetzt zu hören, dass man eben nichts mehr herausfinden kann und dass der Staat über 40 Jahre mit diesem Unglück, sowohl was die Aufklärung als auch was die Entschädigungszahlen anging, sehr stiefmütterlich umgegangen ist.
Das heißt also, es bleibt ein mehr oder weniger ungeklärter Fall. Das lässt natürlich auch Verschwörungstheorien weiter blühen, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich finde, wir Journalisten haben gerade in Zeiten von Fake News und vielen Ungereimtheiten die Aufgabe, mit Verschwörungstheorien sehr vorsichtig umzugehen. Ich finde, dass in diesem Fall die Ermittlungen gezeigt haben, dass es zumindest keinen akuten Verdacht von Verschwörungstheorien gibt, dass es manche Dinge gibt, die weiterhin ungereimt bleiben, dass es Zeugenaussagen gibt, die nicht zusammenpassen, das ist richtig. Aber ich finde, Verschwörungstheorien sind hier eher fehl am Platz. Ich habe auch viel Berichterstattung über den NSU-Prozess gemacht und da gab es Fälle, die liegen mir bis heute schwer im Magen, etwa der Mordfall Halit Yozgat in Kassel, als da im Internetcafé während des Mordes ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes im Café saß und davon nachher nichts bemerkt haben wollte. Das sind Dinge, da muss ich tatsächlich sagen, die sind bis heute eine Gräte im Hals der Aufklärung, mit denen ich nicht klarkomme. Hier beim Oktoberfestattentat ist es unbefriedigend, die Situation, aber ich glaube, für Verschwörungstheorien ist da kein Platz.
Was hätte es gebraucht, um den Fall aufklären zu können? Kann man das sagen?
Es hätte einen Zeugen gebraucht, einen, der auspackt, der sagt, und vielleicht tut er das ja dann auf dem Totenbett irgendwann, ich war dabei, ich weiß, dass es anders war. Solange es den oder die nicht gibt, wird der Fall sicherlich nicht vollständig gelöst werden.